Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Ich freue mich heute ganz besonders über diese Folge, weil ich nämlich mit Benjamin Dede spreche. Und Benjamin Dede ist Leiter von mehreren Kinder- und Jugendeinrichtungen einerseits und andererseits ist er auch aber eigentlich eher ein Start-upper von einem sozialwirtschaftlichen Unternehmen, das NEO heißt, als ich ihn damals kennengelernt habe, hieß das noch NEO Revolution. Und das ist eben genau das Spannende, weil man nämlich in dem Gespräch auch hören wird, Benjamin ist einerseits ein Idealist, aber er ist halt ein Idealist, der die Dinge wirklich, manchmal mag man ja meinen, das sind so Luftdickrusse, die spinnen sich halt irgendwas zusammen. Aber bei Benjamin ist das Interessante, dass er halt einige Projekte schon geschaffen hat, die sehr deutlich machen, dass diese starke Veränderung in der Sozialwirtschaft ganz konkret und eindeutig umsetzbar ist. Und das finde ich sehr, sehr schön und deswegen freue ich mich ganz besonders auf dieses Gespräch. Und wir werden auch nochmal in das Thema reinspringen, was Gemeinwohlökonomie eigentlich bedeutet und wieso das im Kontext von Kinderschutz und unserer Sozialwirtschaft sinnvoll ist, ein solches Konzept einzuführen und anzuwenden. Es ist mir eine absolute Freude, heute dich, Benjamin, hier begrüßen zu dürfen im Kinderschutz-Podcast. Und vor allen Dingen, weil wir uns ja schon ein ganzes Weilchen kennen. Ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns?
Ich glaube, wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt.
Okay, und sind im beruflichen Kontext zusammengekommen. Und da habe ich zum ersten Mal die NEO kennengelernt. Ne? Und ich habe die ja als eigentlich einen Startup verstanden, also ein sozialwirtschaftliches Startup, und irgendwie habt ihr Kinderheime aufgezogen mit anderen Konzepten, irgendwie habt ihr Flüchtlingshilfe gemacht, irgendwie hattet ihr auch immer ganz viele ganz neue Ideen, und deswegen gerade von dir, wegen dieser sehr fluiden Strukturen, die ich da feststellen konnte, bin ich so auf diese Idee von Startup. Aber vielleicht findest du es total doof, wenn ich dich so bezeichne, oder ist es okay? Ist es akkurat beschrieben, oder wie würdest du die NEO beschreiben?
Ja, das ist schon richtig beschrieben. Vielen Dank. Ja, wir haben uns kennengelernt, weil es ja um das Thema Kommunikation von besonderen Themen gibt. Bisher ist es ja so, dass ganz oft im Kontext mit Kindern oder Kinderheimen und anderen es immer nur um Spendenaufrufe geht und gar nicht wirklich um das Thema auch Kinderrechte, Entwicklungsbedingungen und das ganze Thema drumherum, wie leben eigentlich Kinder bei uns in unserem Sozialsystem. Und ich erinnere mich noch, dass du sehr überrascht warst, wie viele Kinder eigentlich in Deutschland in Kinderheimen oder Wohngemeinschaften oder auch in anderen sozialen Hilfeformen betreut und begleitet werden. Und das war damals unser Anliegen. Wie können wir das deutlich besser kommunizieren und wie schaffen wir es, dass Menschen sich mal aus einer anderen Perspektive mit dem Thema beschäftigen. Und das ist genau auch der Kern der NEO, dass es uns darum geht, mal zu zeigen, dass man es auch in den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen mal anders machen kann und auch anders versuchen muss. Und dafür stehen wir, mal aufzuzeigen, was alles Cooles möglich ist und was auch schon jetzt möglich ist, aber auch die Grenzen aufzuzeigen, dass sich ganz viel verändern muss. Manchmal in der Anfangszeit habe ich viel von Revolution geredet. Mittlerweile weiß ich schon, dass Revolution ein bisschen zu großes Wort ist, weil viele Menschen dann gleich Angst bekommen und die Tür zu machen und sagen, mit so jemandem wollen wir gar nicht sprechen, so dass wir mittlerweile viel mehr von Transformation sprechen und gemeinsam mit großen und kleinen Playern in diesem Bereich die Sozialwirtschaft deutlich reformieren wollen, weil es gibt viele Engpässe, die gar nicht wirtschaftlich sind, sondern in den Grundsätzen, wie man die Menschen, die Hilfesuchenden, aber auch die Kinder sieht. Und darum geht es bei uns.
Ich muss ja gestehen, als wir uns kennenlernten, hatte ich mich mit Sozialwirtschaft überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und deswegen war mir das auch überhaupt nicht als ein Problemfeld bewusst. Für mich war das einfach so, ja, gibt's, macht man, gibt irgendwie Heime. Ich hatte zwei Cousins, die adoptiert waren. Aber das war, da war dann eigentlich auch schon ein Strich drunter, was meine Berührungspunkte anging. Und fand in dem Kontext dann, ich glaube, es stand sogar noch auf der Webseite Neorevolution, fand ich das extrem interessant und ich finde das Wort Revolution, auch wenn es nicht mehr benutzt, ganz spannend, weil du ja aber schon von einer starken Richtungsveränderung, starken grundsätzlichen Richtungsveränderung oder in die reindenkst und oder sogar Kehrtwende, ja. Und es wäre ja schon, und ich finde, Revolution ist ja immer wirklich, dass man sagt, okay, wir wollen es ganz anders machen jetzt. Also so wie es ist, ich glaube, der Fachbegriff wäre ist Klacka. Und ja, das ist vielleicht auch zu salopp gesagt, ne? Also wenn man bedenkt, was für Leid da für Menschen mit dranhängt, ja, aber du verstehst, was ich meine. Und deswegen fand ich es besonders spannend. Und ja, nicht nur, du wolltest, also ich fand die Kombination dann auch so spannend, weil ich mich da auch dann zum ersten Mal damit beschäftigt habe und den ersten Berührungspunkt mit Gemeinwohlökonomie hatte. Ihr seid ja, ich glaube, immer noch richtig gemeinwohlökonomisch aufgestellt.
Ja, genau. Also wir sind immer noch gemeinwohlökonomisch aufgestellt von den Leitlinien und Konzepten. Also wir haben damals zum Start, als wir mit dem ersten Projekt 2018 gestartet sind.
Könntest du nochmal ganz kurz für die, die es vielleicht nicht kennen, ungefähr umreißen, was Gemeinwohlökonomie bedeutet?
Gern. Dazu ja, komme ich super. Jetzt. Deswegen, okay. weil das in dem Zusammenhang auch ganz wichtig ist. Es gibt ja viele Initiativen, die sind gemeinnützig oder also in jeglicher Form eine GmbH, eine e.V. oder haben andere Unternehmensstrukturen. Manche sprechen auch von Trägerstrukturen, ich lieber von Unternehmensstrukturen, weil Trägerstrukturen das Ganze oft ein bisschen verschleiert, was es wirklich ist. Und für uns war die Frage als ganz junges Startup, wie stellen wir uns auf, wie bekommen wir überhaupt Mittel, weil in diesem Bereich ein Startup zu gründen, da gibt es nicht einfach jetzt einen Großinvestor oder jemand anderen, der sagt, hier, ich gebe dir mal 500.000 Euro und dann starte mal, weil das eine gute Sache ist. Das ist einfach ein Bereich, der so vielen Menschen einfach nicht bekannt ist. Und uns ging es damals darum, dass wir gesagt haben, eine Gemeinnützigkeit schränkt uns so sehr ein, weil wir dürfen keine Verluste machen. Und so eine Wohngemeinschaft, die wir damals gegründet haben, hat in den ersten 3 Jahren jährlich viele Zehntausende Euro Verlust gemacht, sodass wir immer schauen mussten, wie wir was organisieren, weil wir natürlich auch, und das ist ja auch unser Standard, die gesetzlichen Rahmenbedingungen immer sehr gut ausgelegt haben und auch deutlich drüber. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich damit beschäftigt, was gibt es denn noch für Unternehmensmodelle, die vielleicht deutlich besser sind als eine Gemeinnützigkeit, nämlich eine Gemeinwohlorientierung. Und so sind wir auf die GWÖ, auf die Gemeinwohlökonomische Initiative gekommen. Ein anderes Unternehmen in Flensburg hat dort sehr viel mitgearbeitet und auch war sehr aktiv oder ist auch nach wie vor sehr aktiv. Und bei der Gemeinwohlökonomie geht es halt darum, dass das gesamte Unternehmen untersucht wird, also wenn es klein ist, geht es in einem Eigenreporting, der dann von einem externen überprüft wird, ob man sich das selbst schön hingeschrieben hat oder ob es auch wirklich so ist. Es fängt nämlich damit an, woher bekommen wir unser Geld? Welche Bank nutzen wir? Nutzen wir eine Bank, die vielleicht fragwürdige Investitionen vornimmt und bei der das Maximalkapital an erster Stelle steht, oder es ist eine genossenschaftliche Bank. Welche Versicherungen haben wir? Wie gehen wir mit Mitarbeitenden um? Wie ist die Gesellschaftsstruktur? Gibt es die Möglichkeit an Beteiligung oder nicht? Es geht einfach darum, um es ganz einfach zusammenzufassen, aufgrund von guten Bedingungen auch Geld zu verdienen. Also Geld verdienen ist nicht verpönt, aber das aufgrund von guten Bedingungen oder sehr guten Bedingungen. Und diese werden anhand einer Matrix ermittelt. Und dann hat man jedes Jahr, kann man das so sehen, einen eigenen Bericht. Da geht es auch um den CO2-Ausstoß. Es ist ein wirklich relativ gute Matrix für Unternehmen, für soziale Unternehmen noch nicht so, weil es auch natürlich Kundenbeziehungen und Kundenbindungen gibt oder Produktbeschreibungen. Und wenn man in der Pädagogik ist, hat man ja das Produkt, würde ich sagen, exzellente Pädagogik oder Psychologie. Und da fängt auch eins der Bereiche der Transformation an. Die sind bisher alles oft Gefühlsmessung. Wie fühlt sich das jetzt an? Ist die Entwicklung gut oder nicht gut? Mit welchen Parametern beschäftigt man sich? Und das ist das Interessante an der Gemeinwohlökonomie, dass sie nicht ein fest abgeschlossener Rahmen ist, sondern dass man sie auch weiterentwickeln kann. Und wir haben für uns im letzten Jahr beschlossen, dass wir die Ideen, die damit zusammenhängen, auch weiterentwickeln und eine Art der Wirkungsmessung, auch analog des SROI, das nennt sich ausgesprochen Social Return of Investment, also wie viel Geld jeder Euro, den der Staat in ein soziales Projekt steckt, was bringt er später wieder? Das hat mal vor, glaube ich, 2 Jahrzehnten schon McKinsey mit dem Bildungssystem ermittelt. Was bringt es eigentlich, wenn wir unser Bildungssystem jetzt mal richtig aufpimpen, viel Geld reinstecken und den Kindern und Jugendlichen wirklich eine exzellente Bildung ermöglichen? Wie viel mehr bringt es dann in 20 Jahren? Und das Gleiche kann man im Bereich der sozialen Hilfen machen. Im letzten Jahr gab es die erste Masterarbeit dazu. Ein Euro in unser Neoment, das Co-Living-Projekt, was dort reingesteckt wurde vom Staat, hat 3,65 Euro wieder zurückgebracht in den Staatshaushalt, dadurch, dass die Menschen in Arbeit sind, das Sozialsystem nicht mehr brauchten und einfach dann zu SteuerzahlerInnen wurden, so dass das wirklich gut investiertes Geld war und sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und die Gemeinwohlökonomie hat dort noch 1-2 blinde Flecken, aber ist auch sehr offen, dass man das gut implementieren kann. Und es ist interessant, vielleicht mal Gemeinnützigkeit auch unter einem anderen Aspekt zu sehen, nämlich dem viel breiteren der Gemeinwohlökonomie, weil bisher ist es ja eigentlich nur so, dass man bei der Gemeinnützigkeit einen Bericht hat oder eine Satzung und dann die Steuererleichterung. Aber welchen Mehrwert hat das wirklich für die Gesellschaft, dass jemand gemeinnützig ist? Und das würde ich sagen, das kann man beim GWÖ-Bericht schon deutlich mehr nachweisen, dass man etwas mehr für die Gesellschaft tut aufgrund von guten Bedingungen.
Ich finde ja alleine schon interessant. Also ich bin ja ein Sprachenfan. Ich bin da auch, ich würde fast sagen, akribisch. Also wenn ich zum Beispiel schreibe, ja, dann drehe ich Wörter oft 4-mal um, und wenn ich alleine Gemeinwohl und Gemeinnutzen mir überlege, ich finde, da steckt schon ganz viel drin, ne? Ja. Also hört sich schon sehr hart an. Also nutzt, wem nutzt das jetzt was? Ist das nützlich? Bist du nützlich? Nützt du mir oder was? Und diese Idee des Wohls, die ist schon sehr schön. Also ich finde auch gerade im Kontext, wenn man es im Kontext von Kindern sieht, man spricht ja auch von Kindeswohl und ganz privat, persönlich sagt man auch, und fühlt sich wohl. Also das finde ich einfach das viel schönere Wort, und ich finde in diesem ganzen Konzept, soweit ich es überhaupt durchdrungen habe, ja, finde ich, bildet sich das dann auch ab. Und das Abgefahrene ist ja, ich habe ja die 3 Einrichtungen von dir erleben dürfen und habe die gesehen, und oder von euch, muss man ja sagen. Und das, also Was ich ja erstmal, ich musste ja erstmal verstehen, wo ist denn überhaupt die Krux in diesem Sozialwesen? Also, und wenn ich dich richtig verstanden habe und das von damals noch richtig erinnere, und ich schätze, es wird sich nicht viel geändert haben, ist halt diese Akkumulation von Geldern auf oft Leute in der Leitung von solchen Institutionen, ne? Also, und wir sprechen da von allen möglichen sozialwirtschaftlichen Institutionen. Wir reden von Altenheimen, wie von Flüchtlingsunterkünften, wie von Heimen. Und dass oft es die Schwierigkeit gibt, dass diese Gelder eben, also es ist eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, ein Verteilungsproblem, ne? Also einige wenige wollen so viel wie möglich zurückbehalten und schaffen dann möglicherweise Konditionen für andere, indem sie ihm weniger vom Gesamten abgeben, als sie könnten tatsächlich. Ist das richtig so? Kann man das so sagen?
Ja, schon. Also es, im Laufe meiner beruflichen Laufbahn hat sich mal so der Satz rausgebildet, viel Hilfe, wenig Verwaltung. Und das beschreibt es relativ gut, dass sich über die Jahre einfach eine so große Verwaltungslast aufgebaut hat. In dem Bereich, dass man die Hilfen wirklich aus dem Fokus verloren hat. Und der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ist einer, der sehr stark expandiert. Und das ist halt ein großes Problem an sich, weil er expandiert, weil das System immer mehr versagt, weil Jugendämter oft so ungünstig ausgelastet sind, ausgestattet sind, nicht ausgelastet, sie sind sehr überlastet. Dazu gibt es auch regelmäßig Studien, dass sie nicht mehr die präventive Wirkung haben. Und auch dort, dass die Außenwahrnehmung, Jugendamt, da kriegen manche Eltern schon Gänsehaut und sagen, oh nein, das ist ja, die nehmen ja mein Kind weg. Und ja, manchmal ist das auch so. Manchmal ist das auch zu Unrecht so. Das erleben wir auch ab und zu. Aber oft ist es auch genau richtig, dass sie reingehen in die Thematiken. Aber es wird halt oft der falsche Schluss gezogen. Und da hat mal ein Junge zu mir gesagt, Benjamin, warum bin ich denn hier? Und dann sage ich, da können wir gerne drüber reden, die und die Sachen. Nee, das wollte ich gar nicht wissen von dir, Benjamin, sondern warum sind meine Eltern denn nicht hier? Ich habe doch gar nichts gemacht. Dann sage ich, ja, da hast du recht. Ja, dann ist das ja, dann trete ich ja die Strafe meiner Eltern an, weil meine Eltern sich falsch verhalten haben. Und ich muss jetzt im Kinderheim, also ich rede von Wohngemeinschaften, Kinderheime haben für mich immer eine eher ungünstige Bedeutung, weil da geht es dann um Mangelwirtschaft, schlechten Betreuungsschlüssel, viele Kinder, viele Bedürfnisse, auch viel Leid. Also ein Kinderheim ist nicht unbedingt immer ein Schutzraum. Und darum geht es halt, dass wir wirklich dahin kommen, dass diese Häuser und Einrichtungen wirklich Schutzräume bleiben und werden, und die persönliche Entwicklung dort im Vordergrund steht. Und auch der Gedanke, warum müssen denn die Kinder aus der Familie, die ja gar nichts getan haben, warum geht's nicht in Richtung Elternheime? Also warum? Ich konnte dem Kind keine Antwort geben und konnte nur sagen, ja, du hast recht. Du hast nichts getan.
Ich glaube, du hast sogar auch tatsächlich, was ich auch einen sehr schönen Ansatz finde, habt ihr auch, ich weiß nicht, habt ihr damit schon begonnen, Kurse für Eltern anzubieten auch?
Also bisher ist es im Einzelcoaching-Bereich. Wir versuchen, ein Projekt zu initiieren, das nennt sich Elternakademie, in dem es darum geht, dass wir einfach auf Elternkompetenz gehen. Wir haben ungefähr aktuell in Deutschland 200.000 Kinder in Kinder- und Jugendheimen und 54% der Eltern sind unfähig. Und Unfähigkeit ist ja eine Sache, die man vielleicht verändern kann. Sicherlich werden nicht alle unfähigen Eltern, die Stärke und Größe besitzen, an diesen Themen zu arbeiten, weil es dann meist um Persönlichkeitsentwicklung geht. Aber wenn man einen Großteil von ihnen wenigstens davon überzeugen kann, an sich zu arbeiten und ihnen sie an die Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen jetzt mal nicht in einer kleinen Beratung, sondern wir gehen jetzt wirklich in die Tiefe. Wir fangen jetzt ganz vorne an bei dir in deinem Leben. Wir bauen Kompetenzen auf. Da geht's manchmal einfach um ganz einfache Dinge wie das Kochen lernen. Auch das Erklären, wie gehe ich denn mit einem Kind um, wie gehe ich auf Bedürfnisse ein, also fast ein bisschen wie Elternschule, könnte man sich das so vorstellen, im kleinen Setting, weil wenn Kinder erstmal in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen sind, muss schon sehr viel vorgefallen sein, also es ist nicht nach einem kleinen Streit, so dass ein Kind ausziehen muss, sondern da passiert schon mehr. Und das ist ein Ansatz, den ich grundsätzlich sehr wichtig finde, dass man da hinkommt und sagt, okay, die Kinder haben auch das Recht, zu Hause bleiben zu dürfen und die Eltern haben die Pflicht, intensiv mitzuarbeiten, weil wir haben jetzt eine Situation, die auch sehr politisch schon geworden ist. Ich glaube, in diesem Jahr, im letzten Jahr war es ja auch so, dass Friedrich Merz ja schon davon sprach, die Sozialabgaben oder Sozialausgaben deutlich zu streichen. Und weil das Geld knapp wird. Und das kann ich auch verstehen, weil dieser Apparat schon aktuell, wir haben Zahlen, die von 23 sind, sind wir gerade bei 71 Milliarden Euro und über 1,1 Millionen Menschen, die da drin beschäftigt sind in dem System. Das ist natürlich wirklich ein großer Apparat. Wenn man so von 12 Millionen Kindern ausgeht, ist das wirklich eine sehr große Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die im Sozialsystem begleitet werden müssen, weil es im Elternhaus nicht klappt. Und wenn wir jetzt diesen Gedanken weiterspinnen, was ist, wenn von den Kindern, von den 200.000, 100.000 in guten Einrichtungen leben und 100.000 in schlechten Einrichtungen, dann werden das ja auch bald Erwachsene, die dann vielleicht auch Themen haben und auch Eltern werden. Nicht alle, aber bestimmt viele. Und was werden das dann für Eltern werden, die ja das Elternsein nicht vorgelebt haben? Und das ist ein Grundsatzproblem auch bei uns. Ich würde sagen, dass wir drei sehr gute Wohngemeinschaften betreiben, dass wir natürlich den wichtigsten Faktor nicht vermitteln können. Und das ist Liebe und Geborgenheit der Eltern. Und deswegen sagen wir, dass wir da ganz andere Rechte und auch Pflichten haben müssen für Eltern, weil es ist nicht so, dass die Eltern Juhu schreien, wenn wir sagen, wir müssen jetzt uns mal treffen, weil die Situation ist unerträglich für dein Kind und wir müssen da etwas ändern und du musst etwas ändern, du musst zu uns kommen, wir müssen an den Themen arbeiten, weil die meisten Kinder, die auch bei uns leben, also jedenfalls in der einen WG, die könnten auch zu Hause leben, wenn die Eltern deutlich etwas ändern würden und das auch nachhaltig.
Ja, ist ein toller Gedanke, finde ich. Weil, also, wenn du mich jetzt, wir sind ja unter uns, wenn du mich jetzt fragst, ich finde es ja einen interessanten Gedanken, habe es ja auch schon oft gedacht, dass ich dachte, so, es gibt so für jeden im Leben so krasse neuralgische Punkte wie die Entscheidung, mit einem Partner oder einer Partnerin das ganze Leben verbringen zu wollen zum Beispiel oder eben Eltern zu werden. Und jeder stolpert wieder so rein. Und es ist halt verrückt, weil eigentlich gibt es ja Erhebungen, also wie eine gute Ehe zum Beispiel oder eine gute, wenn man jetzt nicht auf Ehe steht, eine gute, langlebige, lebendige, schöne Beziehung und wie ein gutes Zusammenleben in einem Familienverbund gut funktionieren kann, da gibt's ja Erhebungen zu. Das ist ja jetzt auch nicht, ne, dass da irgendjemand, der Guru dann kommt und dann irgendwas erzählt, sondern das, ich denke zum Beispiel an die, kennst du die Gottmans?
Nein.
Das sind zwei Forscher, die sich sehr zu Beziehungsthemen, also sowohl zu Bindungsthemen als auch zu Beziehungsthemen und zu der Frage,
ach doch, wie kennt ihr das?
Ja, genau, das sind einfach ein amerikanisches Forscher-Ehepaar, die haben sehr schöne Bücher geschrieben und so. Und ich, so, das gibt's ja. Und wieso gibt es eigentlich nicht da eine, also ich hätte mir total eine Begleitung gewünscht. Man könnte auch ganz früh, ich meine, es geht ja früh los, bei Kindern könnte man ja auch Beziehungsunterricht zum Beispiel machen. Dass man auch mal erzählt, okay, gibt es denn das eigentlich, das Männliche, gibt es das Weibliche, was für Beziehungsformen gibt es, was für Arten und Weisen des Zusammenlebens, und dass man einfach mal aufzeigt, und da kann man dann natürlich auch noch viel weitergehen, jenseits dessen könnte man auch einem beibringen, wie die Steuer gemacht wird, aber nicht mal das wird einem beigebracht, sondern halt lauter Sachen, die zwar dann für die Workforce, die sogenannte, hilfreich sind, aber eigentlich wird man in diesen ganzen Bildungsinstitutionen nicht so richtig lebensfähig gemacht. Und das wäre halt schön, weil das gilt es ja zu leben am Ende des Tages für uns alle. Ne? Aber, und deswegen finde ich den Ansatz halt besonders, besonders schön. Und ich sagte vorhin noch, und da möchte ich gerne dran anschließen, ich fand es so verrückt, als ich in diesen Einrichtungen gewesen bin und habe gesehen, also ich möchte es mal, wenn ich es mal beschreiben darf, das war damals, seid ihr da jetzt fertig mit dem Seeland, mit dem Seeland?
Genau.
Also weil da muss ich wirklich sagen, ich war so baff, was da ging bei euch oder geht, es gibt's ja immer noch. Also wir sprechen von einem Badeteich, wir sprechen von einer unglaublich tollen Naturumgebung, wir sprechen von einem riesen Toberaum in wir sprechen von einem, hatte ich den Naturbadeteich schon erwähnt?
Den erwähntest du gerade.
Den erwähnte ich gerade. Okay.
Schwimmteich.
Natur-Schwimmteich. Ich glaube, ihr hattet Bienen auch, ne? Zwei Schweine hattet ihr da auch.
Also es sind nicht nur Schweine, es sind Caroline und Claudia.
Ey. Okay, entschuldige bitte. Ja, so persönlich wollen wir doch
die
so.
Die haben wir auch in Obhut genommen. Die lebten auch in einer Wohnung als Babys und wurden dort vom Tierschutz rausgeholt.
Ja, okay, cool.
Wir haben jetzt dort ein Dreiviertel Hektar renaturiert, auf dem sie leben und die Flora und Fauna da ordentlich antreiben.
Ja, großartig. Dann erinnere ich noch diesen großen Feuerplatz und
das Kinderparlament.
Genau, wollte ich gerade sagen, wo ihr dieses Kinderparlament macht. Ich erinnere diese Wahnsinnsschaukel, die ihr hattet, den kleinen, ich würde das als Fußballplatz bezeichnen, was ihr da habt, ja. Also das heißt, da ist ja richtig, richtig was los und das ist ein, wo ich auch so das Gefühl habe, da ihr ja auch allein durch dieses Gemeinwohlkonzept, was ja auch stark immer die Frage nach Fußabdruck und Ökologie stellt, dass all das auch angebunden ist an ein Erlebnis mit Natur und in der Natur, ne? Also sowohl was Tiere angeht als auch Pflanzen und es ist schon abgefahren, wenn man sich andererseits dann überlegt, wie düster andere Einrichtungen aussehen.
Ja.
Und ich hatte aber trotzdem nicht das Gefühl, es gibt es ja dann oft so, weil das ist ja schon, ich würde das als einen idealistischen Ansatz bezeichnen. Und Idealismus hat immer oder hat oft eine Nähe, wenn es mir begegnet ist, zu arbeiten bis zum Burnout. Arbeiten an der Armutsgrenze, wenn es euch nur gut geht. Und ich habe so das Gefühl, das Coole an dieser Gemeinwohlökonomie ist halt, dass, also es hat eher was von Fülle als von Mangel, das Ganze. Und das finde ich halt wirklich faszinierend und deswegen finde ich es halt so wahnsinnig beispielhaft, wie ihr das macht. Was ich allerdings immer noch nicht verstanden habe und was meine Frage wäre, wie geht das?
Na, grundsätzlich ist es so, dass der Kinder- und Jugendhilfebereich schon gut finanziert wird. Und es geht halt immer darum, wie verwende ich die Mittel. Und im Rahmen der Gemeinwohlökonomie ist es halt schon immer ein Spagat zwischen Idealismus und auch Wirtschaftlichkeit, weil wir arbeiten ja in einem System, das sehr stark von Kapitalismus geprägt ist. Wenn ich jetzt auch bei meiner Genossenschaftsbank sitze und sage, schaut doch mal, wie gut es allen geht, wie gut sich die Kinder entwickeln oder all diese ganzen anderen Themen und was wir für großartige Mitarbeitende haben. Wir haben ein Top-Haus, was ja zum einen auch Lebensort, aber auch Arbeitsort ist. Für Menschen, die bis auf die Erwachsenen, die Kinder haben ja gar kein Interesse eigentlich da zu sein. Irgendwann, ich glaube jetzt die Hälfte der Kinder, die dort leben, sagen, das ist jetzt unser Zuhause, wir wollen hier bleiben. Aber im ersten Moment ist es ja ein Ort, an dem Kinder aus prekärsten Situationen kommen und die da weder sein wollen, die wollen, haben keinen Bock auf die Erwachsenen, keinen Bock auf den Ort und auch überhaupt keinen Bock auf die Regeln, sondern es geht jetzt erstmal darum, dass sie ja nach Hause wollen zu ihren Eltern. Und ich glaube, das Ganze kann man sich gar nicht vorstellen, wie sich das in einem anfühlt, wenn man so eine Situation durchleben muss. Und deshalb war es und ist es uns auch immer sehr wichtig, dass wir einfach auch sehr gute Rahmenbedingungen haben für alle Seiten. Ich persönlich habe auch längere Zeit als Erzieher gearbeitet und fand das immer richtig kacke, auf dem Drucker zu schlafen. Nämlich das Hochbett wurde ins Büro gebaut, gerade so, dass ich noch aufrecht sitzen konnte im Bett und darunter blinkte es und der Drucker aktualisierte sich auch regelmäßig. Und da dachte ich, Mensch, das ist zwar platzsparend gebaut hier alles, aber schön ist es nicht. Und ich glaube halt, wenn man mit einer gewissen Wertschätzung daran geht, und das gesamte Konzept in Seeland ist auch so aufgebaut, dass wir draußen natürlich eine Schaukel haben, wir haben aber auch Klettermöglichkeiten, wir haben viele Angebote der Natur, weil ich bin ein großer Verfechter der Erlebnispädagogik, als situativ Erlebnisse zu schaffen als Lernerfahrung. Also nicht jetzt klettern zu gehen und zu sagen, das ist jetzt erlebnispädagogisches Angebot. Das verstehen manche Menschen so und das wird auch öfter so verkauft. Es geht eher darum, dass wir haben 2 Hektar Grundstück und was macht man damit? Das war, als wir es übernommen haben damals, verwachsen, vermodert, wir hatten alle möglichen Probleme und auch ganz viel Müll, der dort vergraben worden ist, und haben das einfach über die Jahre renaturiert und haben jetzt einen Ort, dass Kinder verschiedenster Interessen und Potenziale einfach rausgehen können und was erleben können. Die meisten Pflanzen, die bei uns wachsen, die wir selbst angepflanzt haben, sind regionale Früchte, die man ernten kann, die man verarbeiten kann. Wir haben Beete zum Anpflanzen. Wir müssen ja ganz viele Themenfelder schaffen. Wir haben auch dort schon manchmal es gehabt in der Vergangenheit, dass 14-jährige Mädchen mit sehr langen Fingernägeln künstlicher Natur dann im Sandkasten saßen und gespielt haben und sich einfach gefreut haben. Danach sind die Fingernägel abgekommen, weil sie gesagt haben, das stört mich ja so sehr. Und wir müssen halt einen Ort schaffen, an dem wir halt auch arbeiten können. Und das ist dann auf der anderen Seite, dass wir den Kindern ja deren Rechte, aber auch natürlich Pflichten gehören auch dazu, erstmal vermitteln müssen. Was ist denn ein Recht? Was ist denn eine gewisse Normalität? Und du sprachst auch davon, was man alles in Schule lernen müsste. Dann würde ich auch noch viel früher anfangen, weil wir zum Beispiel gar nicht in Deutschland definiert haben, was ist Erziehung. Weil man so vage daran geht an die ganze Sache, dass es keinen rechtlich definierten Erziehungsbegriff gibt. Und wenn wir von Erziehung sprechen, geht es nicht darum, dass jeder mindestens den Schulabschluss haben muss und diese Fähigkeit vielleicht zu lieben oder jeder gut in Mathe sein muss, sondern es geht wirklich um diese Lebensfähigkeit. Und es ist mir vollkommen egal, wie die Eltern drauf sind von ihren Interessen, solange sie kinderschützend und auch liebend mit dem Kind umgehen. Also das ist auch wieder vollkommen egal, ob man eine Behinderung hat oder ob man keine hat, weil es geht da um ganz andere Komponenten. Und wenn wir da rangehen, glaube ich, hat sich über die letzten Jahrzehnte das Sozialsystem leider sehr ungünstig entwickelt. Nämlich dahingehend, dass es keine wirkliche Wirkungsmessung gibt. Also es gibt keinen Standard, was muss denn dort passieren? Und es ist zu oft der Fokus auf den Kindern. Wenn ein Kind zu uns kommt, hat das dann ein paar Diagnosen oder Probleme. Und bei den meisten Kindern würde ich sagen, deren Probleme, die sie aktuell haben, ist der Schmerz des Vermissens und des Nichtverstehens der Situation, was ja vollkommen normal ist. Und diesen Schmerz können wir behandeln, indem wir die Eltern befähigen und auch in die Verantwortung bringen und zu sagen, das ist jetzt nicht nur ein Hobby und nicht nur ein schöner Akt gewesen, der dort passiert ist, sondern es muss hier auch die Verantwortung getragen werden. Und ich glaube, wenn wir da hingehen und sagen, Kinderrechte stärken, indem wir die Eltern deutlicher in Verantwortung nehmen und auch uns wirklich Gedanken machen, was ist die Verantwortung? Das ist nicht eine Ansprache, jetzt kümmere dich mal ein bisschen besser um dein Kind, sondern da muss schon mehr dahinter sein, weil der Trend bei uns in Deutschland leider so ungünstig für Kinder ist, dass sie einfach wieder vergessen werden. Und ich glaube, dieses Problem haben wir in Schule, dass wir ein Schulsystem haben, was mal gut war, aber was jetzt Dinge fordert, dass wir klimaneutral leben sollen, demokratisch denken, also offen für jeden sein und vorurteilsfrei durch die Welt laufen. Aber wir haben ja gar nicht die Menschen oder ein System, was das überhaupt vermittelt und auch die Freiheit, den Erfindergeist. Und das ist so ein bisschen bei uns auch der Ansatz, dass wir sagen, okay, wir gucken auf die Potenziale. Mir ist grundsätzlich erstmal total egal, wie jetzt die schulische Leistung ist. Ein Junge hat vor 2 Jahren die WG verlassen mit 17 und ist nochmal zur Mutter nach Hause gezogen, weil das sein Wunsch war. Er hatte aber keinen Schulabschluss, aber er hatte einen Praktikumsplatz mit einer Ausbildungsgarantie. Und er hat dann im Abschlussgespräch gesagt, das fand ich dann großartig, weil solche Momente, dass man wirklich was zurückbekommt in diesem Bereich, gibt es nicht. Aber er sagte dann, es ist vollkommen egal, was ich hier in der Schule mache an den Leistungen. Das ist sowieso nicht so mein Ding. Aber ich kann ganz viele andere Dinge und ich habe ein gutes Herz und gehe anständig mit anderen Menschen um. Also kann ich jetzt nach Hause ziehen und meine Ausbildung mehr machen. Und ich weiß auch, dass die nicht mit mir umgehen dürfen, als wäre ich ein Idiot, sondern das ist, er ist sozialfähig und kann gut mit anderen Menschen umgehen. Und es ist einfach großartig, mit ihm Zeit zu verbringen. Und er kann alleine leben. Und ist das nicht ein bisschen mehr wert als dann dieser Schulabschluss oder der Schulzwang? Oder in Schleswig-Holstein gibt es zum Beispiel sehr ungünstige Gesetze für Kinder aus der stationären Jugendhilfe, weil sich dort in den letzten 30 Jahren ein richtiger Wirtschaftszweig Jugendhilfe gebildet hat mit ganz vielen Kleinstheimen und das Bildungssystem dadurch einfach deutlich überlastet worden ist, weil man da natürlich auch auf den Preis schaut, aber wieder nicht weiterdenkt. Man denkt nur jetzt, ich gebe jetzt das Kind in eine günstige Einrichtung, dann ist es da begleitet und ist erstmal jetzt aus dem problematischen Umfeld raus. Vielleicht war das Kind dann mittlerweile schon so frustriert, dass es schon viel getan hat und sich ungünstig verhalten hat. Aber dann ist es jetzt nicht mehr bei mir, sondern dann ist es jetzt dort im Norden Schleswig-Holsteins. Aber das Schulsystem kommt damit nicht klar. Und dann hat man halt dort Grenzen eingezogen, die eigentlich relativ unanständig sind, weil Kinder aus der Kinder- und Jugendhilfe nicht automatisch ein Recht auf die Beschulung haben, sondern erstmal verschiedene Programme durchlaufen müssen und dann geguckt wird, wie es weitergeht. Und jetzt bin ich sehr abgeschweift, bitte entschuldige.
Ja, lieber
das, genau. Okay,
die fallen dann aber aus dem Raster.
Nee, es ist so eine Zwangslage. Also man muss dann lange gucken, bis man ein Kind in die Schule bekommt. Es gibt schon natürlich sehr bemühte Lehrerinnen und auch und Schulen, die sehr bemüht sind. Aber es gibt auch Schulen, die ganz klar sagen, den nehme ich bei der Schulakte ganz sicher nicht hier auf. Und man hat das so geregelt, dass die entsendende Kommune oder das entsendende Land für die Beschulung dann zuständig ist. Damit ist es dann vorbei, wenn man in Schleswig-Holstein lebt und aus Berlin kommt. Ich glaube nicht, dass Berlin Lehrer nach Schleswig-Holstein zur Beschulung schickt. Genau, und um zurückzukommen, und in Seeland haben wir halt versucht, einen Lebensraum zu schaffen, um zu gucken, welche Potenziale hat das Kind, wie können wir die unterstützen, wie können wir da rangehen. Und das Leben einfach trotz dieser besonderen Situation lebenswert zu machen. Und es, ja.
Okay, ja, spannend. Ich meine, was ich noch interessant finde, wenn du natürlich davon sprichst, liebevoll ein Kind zu erziehen, dabei zu unterstützen, ins Leben zu gehen und so, ist es natürlich auch wieder Auslegungssache, was bedeutet dieses Wort eigentlich, ne? Liebevoll, was bedeutet das Wort Liebe? Wann fühlt man sich geliebt? Wer fühlt sich wann wie geliebt? Und da sind wir, also, ne, es muss ja irgendwie metrisch abgebildet werden können. Also, und ein Liebemeter gibt's nicht. Und gerade in Deutschland sind wir dann halt schon sehr, ja, okay, kann ich das abbilden, kann ich es nicht abbilden? Ist das wissenschaftlich? Was gibt es denn für wissenschaftliche Erhebungen zum Thema Liebe und liebevolle Erziehung? Oder wie? Und vielleicht gibt es auch gerade deswegen, weil gibt es auch so wenig Offenheit da, weil es gar kein Verständnis gibt und vielleicht auch. Und da komme ich dann wieder zum Thema Revolution. Es müsste halt ein ganz fundamentales Umdenken geben, ne? Dass man sagt, okay, was würde denn jetzt wirklich unsere Gesellschaft nach vorne bringen? Ich finde es interessant, dass Gemeinwohlökonomie auch das Wort Ökonomie drin hat. Also weil du ja eingangs beschrieben hast, dass durchaus das auch monetär abbildbar ist. Es gab ja dieses Beispiel von Return of Investment. Ja. Und es ist auch total, ist ja total logisch. Also ein starker, fitter, junger Mensch, der dem Leben mit Offenheit begegnet, weil er sich genährt gefühlt hat in seiner Kindheit, der trägt natürlich zur gesamten Gesellschaft potenziell direkt mehr bei als jemand, der irgendwie, natürlich gibt es auch dann verletzte Kinder, die gerade da heraus dann einen besonderen Antrieb entwickeln, aber der ist ja nicht gesund. Und der ist dann im Zweifel dann wahrscheinlich auch das, was wir ja überall sehen. Da sind dann halt lauter so verletzte Kinder, die können zwar wahnsinnig was reißen, bis zu Nazi-ähnlichen Dingen in der Umgestaltung eines ganzen Landes, was wir gerade erleben. Habe ich nicht gesagt. Habe ich jetzt nicht gesagt. Ja gut, der eine mag mir zustimmen, der andere nicht. Man muss da auch mal ein bisschen was Streitbares sagen dürfen. Entschuldige ich bitte. Genau, aber das sind dann halt so verletzte Kinder und die machen dann am Ende im Großen und Ganzen einfach nur Bullshit für den Planeten. Und wenn wir wirklich die Wende hinkriegen wollen, und ich glaube, das gilt es auch tatsächlich. Also deswegen fühle ich da auch so eine starke geistige Nähe und finde den Grundgedanken so schön, zu sagen, ja, man muss es halt im Kern angehen.
Ja, also wir brauchen nicht jetzt wieder darüber reden, ob jetzt wir ein Elterngeld oder andere Gelder erheben oder anheben, sondern es geht wirklich darum, wie sehen wir die Kinder und wie viel ist es uns wert? Und wenn wir uns das ganze System anschauen, müsste es uns eigentlich sehr viel wert sein, weil wir wollen ja, oder die meisten Menschen, denke ich, in Deutschland wollen in einer Demokratie auch weiterleben. Sie wollen aber auch in einem gesunden, sauberen Land leben, wo es auch genug Potenziale gibt und auch Möglichkeiten, sich zu entfalten und diesen Raum zu haben und vielleicht auch Startups zu gründen oder andere Ideen. Und ich glaube, da müssen wir einfach deutlich rangehen und sagen, wir müssen unsere Kinder jetzt anders sehen und sie mal wirklich hören und nicht nur mal statistisch befragen, was finde ich jetzt toll oder was finde ich jetzt nicht toll. Ich finde mal ein gutes Beispiel Weihnachtsmärkte zum Beispiel. Das ist ja erst letztens zu Ende gegangen. Wie attraktiv sind denn wirklich Weihnachtsmärkte für Kinder? Also zwischen den ganzen Glühweinständen und anderen Sachen, ein, zwei Karussells, aber ist das wirklich Kinder?
Und dem Besten aus China, was so angeboten wird.
Ja?
Ja, ja. Ich finde, wenn so immer so eindeutig, entweder in Billiglohn, in Indien oder China hergestellte Produkte. Ja. So hässliches, ja, Plastik stinkendes Zeugs. Alles,
es gibt alles halt ganz viele Siegel und es gibt, es muss aber ein Grundsatzumdenken sein, dass ich glaube, wir haben ein sehr gutes Sozialsystem, also was jedenfalls sehr gut ausfinanziert ist, was sich deutlich verrannt hat. Wir müssen da rangehen und auch, ich gebe dort Herrn Merz recht, dass wir da was verändern müssen, aber das, ich glaube nicht, dass das Ziel sein sollte, es alles jetzt zu kürzen und zu streichen, sondern da wirklich ans Fundament gehen und sagen, okay, warum passiert das? Das ist
die einzige Schnittmenge zwischen dir und Merz, glaube ich, oder?
Ja, genau. Als ich das gehört habe, dachte ich, ja, er hat recht mit dem einen Teil der Aussage, aber nicht
mit der Conclusio sozusagen.
Ja, das einfach grundsätzlich zu machen, sondern wir brauchen halt eine richtige Transformation in der Sozialwirtschaft, wo die Klientinnenrechte einfach mal nach vorne gestellt werden und es geht dann halt in so viele Teilbereiche. Wir sprachen gerade über Ökonomie. Wenn wir jetzt daran gehen, wie wird dann ein Kinderheim finanziert? Ein Kinderheim wird so finanziert, dass ich eine 98-prozentige Auslastung habe, vielleicht mal eine 95-prozentige. Das bedeutet, wenn ich meine Arbeit gut mache nach dem Sozialgesetzbuch, das bedeutet, ich schaffe es, Eltern und Kinder wieder zurück zusammenzubringen und das Kind verlässt die Einrichtung, schade ich mir wirtschaftlich, weil es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ein Kind zieht morgen aus und übermorgen zieht das nächste Kind ein, weil dann ja erstmal auch einiges dazwischen noch passieren muss und 95 oder 97%ige Auslastung, das ist unter einem Monat. Und diese Logik dahinter, die Finanzierungslogik, sollte es mehr Geld fürs Sozialsystem geben, sage ich ganz klar nein. Es braucht auch keine Spenden. Es braucht für Transformation oder für Digitalisierung, da braucht es Investoren und Spender auf jeden Fall, weil dafür ist kein Geld vorgesehen in dem Ganzen. Aber wir müssen da rangehen und sagen, okay, wie sehen wir unseren Auftrag und wer trägt die Verantwortung? Also es ist sehr vielschichtig und am Ende könnten dann die Kinder auch endlich mal wirklich profitieren, indem man sagt, Elternverantwortung muss ganz anders definiert werden, weil dadurch erreichen wir eine deutliche Stärkung der Kinderrechte. Wir gehen an die ganze Finanzierungslogik ran, um dann zu sagen, dass Erfolg wird vergütet und nicht dauerhafte Betreuung von Kindern, wo ich mir dann jedes Jahr zwei neue Diagnosen überlege, dass sie so lange wie möglich bei mir bleiben, weil das ist nicht mein Auftrag. Und dann weiter daran zu gehen, dass die Kinder auch stabilisiert werden in einem guten Bildungssystem. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Das muss man halt wirklich mal ganzheitlich sehen und auch sagen, okay, wie müsste man Jugendamt aufstellen? Wie geht man das ran? Daran ist es Jugendamt, ist das überhaupt noch ein richtiger Begriff? Also, oder sollte man sagen, es ist eine Institution für Kindheit? Gestaltungsinstitution für Kindheit. Und dann auch andere Aufgaben damit reinzunehmen und nicht zu sagen, nee, das gehört nicht zu dem Bereich oder zu dem Bereich. Wir haben es aber auch bei ganz anderen Bereichen wie Brandschutz in solchen Häusern oder anderen wahnsinnigen Auflagen, die man plötzlich erfüllen muss, die dann wieder so viel Geld kosten, was man dann ja auch wieder vom Staat irgendwann vergütet bekommt. Aber es ist halt so ein Kreislaufsystem, wo man grundsätzlich, glaube ich, auf Landesebene sich mal überlegen muss, wie man das Ganze gestaltet oder eigentlich auf Bund, Länder und auch Kommunensicht, weil alle drei Ebenen arbeiten in dem Bereich und haben gefühlt sehr wenig Gestaltungsspielraum, den sie sich einräumen.
Ja, das hört sich alles sehr, sehr schön an. Ich frage mich halt, ob nicht... weil es ja wirklich eine tiefe Veränderung wäre, ne? Ob das Wort Revolution nicht doch am richtigen Fleck ist, weil es hat einfach eine ganz grundsätzliche Veränderung.
Ich glaube, im Herzen ist es eine Revolution definitiv, weil so wie es läuft, kann es nicht weitergehen und darf es auch nicht weitergehen, weil wir können ja gar nicht absehen, welchen Schaden wir jetzt damit anrichten in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten. Und wir müssen es ändern und wir müssen von vielen Gedanken auch der Entscheidung von Legislatur zu Legislatur wegkommen. Wir müssen dort in dem Bereich auch wahrscheinlich die kommunale Ebene rausnehmen, weil dort immer wieder die wirtschaftlichen Belastungen stecken. Und wenn so ein Jugendamt von der Kommune finanziert wird, aber im Bundesgesetz umsetzen muss, vom Land kontrolliert wird, ist es ja alles ungünstig. Und wo setzt die Kommune an, wenn die Jugendhilfehaushalte explodieren? Natürlich beim Jugendamt und bei den Sozialangeboten. Also es ist dann nur ein Aufschieben, weil man dann die Scheuklappen hochmacht und sagt, jetzt geht's, in diesem Jahr schaffen wir es, so viel einzusparen. Und in den nächsten Jahren kommt es doppelt und dreifach zurück. Und es ist eine sehr ungünstige und auch sehr unbefriedigende Situation. Und um nochmal auf die Idee zurückzukommen, und ich glaube, das, was wir mit den Einrichtungen oder auch unseren Ideen und Konzepten, was wir so entwickeln und auch versuchen zu verbreiten, ist, dass wir sagen, dass es auch anders geht und dass man einfach mutig sein muss und auch mal selbst das umsetzen muss, weil es gibt sehr wenige Startups in dem Bereich. Also mir sind keine bekannt außer uns, die sich da drin so aufstellen, wie wir es tun. Und das ist sehr schade und das soll ermutigen. Und deswegen kann man auch unsere Konzepte gerne kopieren und woanders umsetzen, wenn man sich denn den gemeinwohlökonomischen Standard verpflichtet, nämlich dem Hauptstandard aufgrund von guten Bedingungen Geld zu verdienen und nicht sehr viel Geld aufgrund des gesetzlichen Mindeststandards.
Nur weil wir so langsam zum Ende, glaube ich, kommen, wäre für mich die Frage, was sind denn für euch jetzt so die nächsten konkreten Schritte? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, wenn jetzt die Fee käme, was wäre denn der große Traum? Was wäre das Beste, was jetzt passieren könnte?
Ja, um auf deine erste Frage einzugehen, die nächsten konkreten Schritte sind, dass wir mehr in den Bereich der Wissenschaftskommunikation gehen und schauen, was es gibt und was gibt es noch nicht. Weil es gibt nämlich sehr wenig in dem Bereich und um mehr in die Wirkungsmessung und auch Ideen zu entwickeln, um Politik und entscheidenden Personen dort etwas mit an die Hand zu geben, um dort leider in viel zu kleinen Schritten, ich würde mir da immer sehr größere Schritte wünschen, die man dort gehen kann, dort etwas mit an die Hand zu geben. Das ist einer der nächsten Schritte, dass wir dieses Jahr auch zwei Projekte angehen, unter anderem die Elternakademie. Und dafür haben wir gespart, und um das jetzt aus eigenen Mitteln zu starten, weil wir auch da in fast keine Fördertöpfe reinpassen und eigentlich in gar keine passen wir rein, und deswegen machen wir es jetzt selbst. Und wenn die Fee vorbeikommen würde, wäre es schön, wenn sie mir dann den Wunsch erfüllt, dass überfraktionelle Personen sich mal zusammenschließen, in den intensiven Austausch gehen und auch sich mal überlegen, dass man, egal wer politisch regiert, jetzt mal Standards festlegt, die nicht nur ein Pflaster auf eine große Schnittwunde sind, sondern die das Problem mal ganzheitlich angehen und an der Wurzel anpacken, und wir dadurch eine deutliche Geschwindigkeit in einer revolutionären Transformation schaffen. Das wäre so der Wunsch.
Okay, ja, großartig. Dann, also ich wünsche dir und euch die größtmögliche Strahlkraft. Ich wünsche mir sehr, dass eure Konzepte, also weil das Coole ist ja bei euch, es ist ja nicht irgendwie sichtbar, sondern man kann da halt hingehen. Man kann da hinsehen und das sich angucken. Also das heißt, auch wenn jetzt unter den ZuhörerInnen irgendjemand ist, eine Person ist, die sagt, ich fühle mich inspiriert, tragt es weiter, und ihr könnt euch ja, glaube ich, auch bei dir melden, ne? Wenn ihr da einen Kontakt wünscht, dann könnt ihr euch bei uns melden. Ihr könnt aber auch einfach auf die Webseite von der NEO gehen und euch dann bei der NEO direkt melden. Ich denke, du wirst sinnvolle Anfragen auf jeden Fall beantworten und lesen. Und ich drücke euch einfach die Daumen, dass es mit größeren Schritten, weil natürlich ist, ich glaube, Deutschland ist auch nochmal besonders langsam in seinen Entwicklungen und hält besonders gerne an Althergebrachtem fest. Ich hoffe, dass diese verkrusteten Strukturen anfangen, sich schneller zu entwickeln, und wünsche euch einfach, dass ihr da dass sich eure Ideen wie ein Lauffeuer verbreiten und es einfach viel, viel mehr von euren Projekten gibt und es zu einem wirklichen Umdenken kommt. Das wünsche ich euch.
Vielen Dank.
Ja. Lieber Benjamin, es war mir eine große Freude, dass du da warst, und vielleicht treffen wir uns sogar in der Zukunft nochmal. Ich würde gerne nämlich erfahren, wie ihr euch entwickelt, und vielleicht können wir da einfach in Kontakt bleiben.
Sehr gerne. Vielen Dank, Steffen, für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt, und unter kinderschutz-podcast.de.